NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend mit mir, Arne Bartram, ganz herzlich willkommen. In dieser halben Stunde schauen wir auf die Frankfurter Buchmesse, die zu Ende geht. Wir blicken gleich auf den Gazastreifen. Dort hat es trotz Waffenruhe neue Angriffe gegeben. Zuerst gehen wir aber jetzt in unser Nachbarland Frankreich. In Paris hat es heute früh einen spektakulären Diebstahl in einem der berühmtesten Museen der Welt gegeben, dem Louvre. Mehrere Täter haben dort Schmuckstücke aus der Sammlung von Napoleon gestohlen. Nach ihnen wird jetzt gefahndet. Was bisher bekannt ist, fasst unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker zusammen.
Die Täter kamen auf Motorrädern kurz nach Öffnung des Louvre. Auf der zur Seine gewandten Seite des Museums nutzen sie ein Fahrzeug mit Hebebühne. Wer diesen herkömmlichen Möbellift, wie er auch bei Umzügen verwendet wird, dort im Vorfeld positioniert hat, bleibt unklar. Über diese Hebebühne gelangten sie auf einen etwa 10 Meter hohen Balkon des Louvre, zerschnitten die Fenster und standen im Denon-Flügel, in dem auch die Mona Lisa ausgestellt wird. Der französische Innenminister Laurent Nunez. Es hat 7 Minuten gedauert. Sie sind auf Motorrädern geflüchtet. Die Einbrecher hatten den Ort vorher offensichtlich genau erkundet und sie waren sehr versiert. Die Louvre-Einbrecher kamen durch den Einbruch direkt in die Apollon-Galerie. Dort werden die französischen Kronjuwelen aufbewahrt. In der Galerie befinden sich Schmuckstücke aus der Zeit Ludwig XIV. Und der napoleonischen Kaiserzeit, darunter 3 große Diamanten. Der französische Innenminister sprach von einem Raub im großen Maßstab. Die erbeuteten Kunstgegenstände seien von unschätzbarem Wert. Aber den Einbrechern ist auch ein Missgeschick passiert. Die französische Kulturministerin Rachida Dati. Direkt am Louvre wurde ein Objekt gefunden, das sie offenbar verloren hatten. Wir sind dabei, das alles zu untersuchen. Bei dem Schmuckstück soll es sich um die mit über 1000 Diamanten besetzte Krone der Kaiserin Eugenie handeln, der Ehefrau Napoleons III. Aus dem 19. Jahrhundert. Die Krone ist den Einbrechern anscheinend runtergefallen und dabei nach Medienberichten auch zerbrochen. Die Täter konnten auf ihren Motorrädern entkommen. Der Louvre wurde geschlossen. Zwischenzeitlich entstand im Inneren Panik bei der Räumung, ohne dass jemand verletzt wurde. Viele Touristen verstanden es später, so wie Sandra aus Hamburg.
Schade, dass wir halt nicht rein ins Louvre kommen können, aber auch verrückt, dass das hier passieren kann.
Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Im vergangenen Jahr wurden 9 Millionen Eintritte verzeichnet. Zuletzt hatte die Museumsleitung aber auch davor gewarnt, dass die Gebäude in die Jahre gekommen seien. Der französische Innenminister räumte ein, dass die Sicherheit in den französischen Museen in einem gefährdeten Zustand sei.
8 Schmuckstücke sind bei dem Einbruch im Pariser Louvre gestohlen worden, hat das französische Kulturministerium gerade nochmal gesagt. Der Beitrag dazu war das von Kai Rienecker. Eigentlich gilt seit über einer Woche eine Waffenruhe im Gazastreifen. Doch die israelische Armee hat heute damit angefangen, wieder Ziele in Gaza anzugreifen. Es geht um Stellungen der Terrororganisation Hamas, sagt Israels Militär. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv gesprochen, Julio Segador. Und meine erste Frage an ihn war, warum greift Israel denn jetzt wieder an?
Also es gab wohl einen klaren Verstoß, zumindest ist das, was das israelische Militär auch so kommuniziert hat, der Hamas gegen die Waffenruhe. Es sollen bewaffnete Kämpfer wohl von der Hamas im Süden des Gazastreifens israelische Soldaten angegriffen haben mit Panzerabwehrraketen. Es sollen auch Scharfschützen geschossen haben, die da israelische Soldaten ins Visier nahmen. Und daraufhin hat es eine Reaktion gegeben von israelischem Militär. Es gab mehrere Angriffe gegen mehrere Ziele, vor allem in Rafah, aber auch in Khan Yunis und Gaza City. Und vor wenigen Minuten hat das israelische Militär auch gemeldet, dass diese Angriffe auch den Abend über weitergehen sollen. Also die Waffenruhe wird hier wirklich auf die Probe gestellt. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Waffenruhe jetzt auch vorbei ist, dass hier wieder der Krieg beginnt. Aber man sieht, wie fragil das Ganze ist.
Genau, so fragil auf jeden Fall. Könnte das denn die Waffenruhe insgesamt auch langfristig gefährden? Was meinst du?
Also es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, vor allem wenn andere Punkte, die ja auch sehr, sehr fragil sind, nicht umgesetzt werden. Sprich, wenn weitere tote Geiseln nicht nach Israel überstellt werden, wie es eigentlich ja sein sollte. Es hätten ja schon vergangene Woche alle 28 überstellt werden sollen. Bisher wurden aber erst die sterblichen Überreste von 12 toten Geiseln nach Israel überführt. Also das ist ein Punkt, der auch nicht aus Sicht Israels klappt. Und dann gibt es natürlich die Knackpunkte im Rahmen der zweiten Phase dieser Waffenruhe. Die wird ja jetzt schon verhandelt, auch von den Vermittlern, also von Katar, Ägypten, den USA und auch die Türkei ist mit dabei. Und diese Punkte in der zweiten Phase, die haben sie in sich, weil da geht es um die Entwaffnung der Hamas, da geht es darum, dass das israelische Militär sich weiter zurückzieht, da geht es darum, dass eine internationale Schutztruppe die Arbeit aufnimmt im Gazastreifen. Und dann soll es ja noch eine Technokratenregierung geben. All diese Punkte sind sehr, sehr wackelig. Also bei den letzten, da hat man noch gar nichts gehört. Also was die Technokratenregierung anbelangt oder diese internationale Schutztruppe. Und was die Entwaffnung der Hamas anbelangt, das ist wirklich der ganz, ganz große Knackpunkt. Und Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, hat schon ganz klar gesagt, also wenn die Hamas sich nicht entwaffnen lässt, dann ist für uns aus israelischer Sicht diese Waffenruhe und damit auch die gesamte Friedensvereinbarung vorbei.
Du hast es schon gesagt, die Friedensvereinbarung wird ja noch weiter verhandelt und auch das bisherige Abkommen, das ist ja eigentlich nur so zustande gekommen auf eben massiven Druck, vor allem der USA hin, auf sowohl die Hamas als auch die israelische Regierung. Wie sind denn da die Stimmen auf beiden Seiten, dass man jetzt vielleicht einen Krieg doch wieder aufnehmen könnte?
Also die Hamas sagt, kommt ihrer Verpflichtung, alles umzusetzen, was vereinbart wurde, nach. Dazu passt natürlich, zumindest sind das ja die Informationen, die wir von Israel haben, nicht, dass heute Morgen auf israelische Soldaten geschossen worden ist. In Israel gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Wir haben in der Regierung von Benjamin Netanyahu, dem Premier, ja einige ultrarechte Minister und die sagen ganz klar, dieser Krieg muss wieder aufgenommen werden und zwar mit voller Härte. Seine Illusion anzunehmen, die Hamas würde dieses Abkommen einhalten, sagt etwa der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Auch der Finanzminister Smotrich ist dieser Meinung und will am liebsten sofort wieder diesen Krieg fortsetzen, damit das Kriegsziel erreicht werden kann. Und das lautet, die Hamas muss zerschlagen werden. Viele Menschen in Israel denken so, sie fühlen sich nicht wohl, wenn weiter die Hamas mehr oder weniger bewaffnet das Sagen hätte im Gazastreifen. Und die Bilder, die wir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gesehen haben, dass nach Unterzeichnung dieses Friedensabkommens die Hamas wieder uniformiert, vermummt auf die Straßen geht, versucht da wirklich Stärke zu zeigen, teilweise innerpalästinensische Gegner exekutiert. Und das macht vielen Menschen hier in Israel Sorge und Angst.
Sagt unser Korrespondent Julio Segador. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Und inzwischen berichtet auch die Nachrichtenagentur AFP, dass Israel die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen vorerst gestoppt habe. Heute wird das Kapitel der Frankfurter Buchmesse 2025 wieder geschlossen. Und für viele Bücherfans war es mal wieder eines ihrer Jahreshighlights. Denn es geht bei der Messe schon längst nicht mehr nur darum, neue Bücher vorzustellen, sondern für viele Leserinnen und Leser ist es die Möglichkeit, ihre Lieblingsautoren mal persönlich zu treffen. Lars Hofmann.
Lange Schlangen in der Festhalle vor den Signiertischen. Eine junge Frau trägt zwei dicke Bücher. Sie musste sich an zwei Tagen anstellen, um ein Autogramm zu bekommen.
Alchemist von Senlin Yu. Es ist schon cool, sie in Person zu treffen. Es ist zweimal das Gleiche. Ich hatte die englische normale Edition und wurde jetzt aber in der Schlange ein bisschen, also nicht überredet, aber ich habe die Special Editions halt gesehen und habe mir jetzt zum Signieren die Special Edition gekauft.
So viel Glück hatten nicht alle. Erfolgsautor Sebastian Fitzek hatte gleich mehrere Autogrammstunden, alle ausverkauft. Echte Fans schreckt das aber nicht ab.
Wenigstens so ein Foto machen, von Weitem.
Die Buchmesse versucht zunehmend auch als Event wahrgenommen zu werden. Große Namen wie Bestsellerautorin Caroline Wahl oder Otto Walkes locken das Publikum an. Auf der ARD-ZDF-Bühne zeigt sich die ganze Spannbreite der Buchmesse. Vom Musiker Ray Garvey mit seinem Erstlingswerk bis hin zur Buchpreisgewinnerin Dorothee Elmiger.
Der Titel Schriftsteller ist, das muss man erstmal erarbeiten. Und ein Buch geschrieben heißt nicht sofort, du bist Schriftsteller. Die erste Frage ist immer halt, hast du es selber geschrieben? Und ich kann euch sagen, from hand auf Herz, ich habe jedes Wort hier dann geschrieben.
Erst einmal gibt es die Ähnlichkeit, dass die Schriftstellerin im Text, so wie ich, immer wieder in Krisen gerät und sich ganz grundsätzlich fragen muss, warum tue ich das überhaupt? Was ist meine Aufgabe, was ist mein Versuch? Geht es darum, dass ich einfach alles aufschreibe, was um mich her passiert? Oder ja, was soll der Text, was soll die Literatur?
So wie Dorothee Elmiger denkt auch der Friedenspreisträger, der Historiker Karl Schlögl, über Literatur an sich nach.
Die Stimmung, den Geist einer Zeit, das steht in der Literatur. Und ich würde behaupten, man kann Geschichte nicht schreiben, ohne diesen Sound zur Kenntnis zu nehmen und wahrzunehmen.
Karl Schlögl steht für die politischen Debatten, die die Messe führen will. Über Krieg, Sicherheit, aber auch die Fragen, wie KI, also künstliche Intelligenz, den Buchmarkt verändert. Den meisten Besuchern und Besucherinnen geht es aber vor allem um Bücher. In Halle 3.1 macht eine Besucherin ein Selfie.
Ich stehe in einem Buch. In der Passantin.
Das wohl größte Buch auf der Messe. 3-4 Meter hoch und aufgeschlagen.
Ich habe es mir vorhin angeguckt, aber da ich mir so viele Klappentexte angeguckt habe, es handelt sich in dem Fall um einen Roman und es klang auch interessant. Ich habe aber nicht zugegriffen.
So geht es vielen. Tausende neue Bücher, Lesungen, Diskussionen. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Es ist Reizüberflutung. Also man weiß gar nicht, wo man zuerst hin soll. Also das ist schon wirklich verrückt. Also
weil auch immer schön ist, dass jedes Jahr andere Länder da sind, ne? Letztes Jahr da Italien, jetzt wollen wir nach Herz und Philippinen mal gucken. Ne? Das ist auch immer interessant, da mal die anderen Kulturen zu sehen. Ne?
Also es ist immer spannend, dann einfach auch Leute kennenzulernen oder zu sehen, die man vielleicht so nur aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Radio.
Es ist halt cool, weil halt alle hier Bücher lieben.
Vor allem die Festhalle mit den Signierstunden für mehrere tausend Besucher und die Halle 1.2 mit den New Adult Büchern sind voll. Und das dürfte die Buchbranche am meisten freuen, denn hier tummeln sich die jungen Leser in Massen.
Und zum Ende der Frankfurter Buchmesse wurde auch traditionell wie immer der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Und in diesem Jahr geht er an den Historiker Karl Schlögl. Der 77-Jährige sei ein Seismograph gesellschaftlicher Veränderung, so die Jury, und habe als einer der ersten vor der aggressiven Politik des russischen Präsidenten Putin gewarnt.
Wenige Minuten vor der Preisverleihung strömen Menschen in die Paulskirche, die Karl Schlögl gratulieren wollen. Darunter der Publizist Michel Friedmann, der von der Veranstaltung Folgendes erwartet.
Klare Worte über Ursache und Wirkung, klare Worte über diejenigen, die Krieg führen, in dem Fall ist es Russland, gegen die Ukraine, völkerrechtswidrig, und Deutlichmachung, dass der imperiale und imperialistische Krieg nie aufgehört hat.
In der Paulskirche sitzt Karl Schlögl in der ersten Reihe. Zweimal schon war der Historiker Laudator bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Nun erhält der renommierte Osteuropa-Experte, der schon sehr früh vor einem möglichen Krieg in der Ukraine gewarnt hat, die Auszeichnung selbst. Die Laudatio auf den Preisträger hält die ukrainisch-deutsche Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Katja Petrovskaja. Die Stimme der Schriftstellerin bricht immer wieder, während sie erwähnt, dass sie lieber über die Musikalität der Werke, die Komposition von Schlögls Büchern sprechen würde, über seine großen Bücher, die wie Symphonien aufgebaut sind.
Aber der Krieg frisst Raum und Zeit.
Im Jahr 2022 entschuldigt sich Karl Schlögl in einer Talkshow dafür, dass er als Slawist, als Historiker und Fachmann diesen Krieg nicht vorgesehen hat, sagt Katja Petrovskaja.
Auf eine solche Entschuldigung hatte man vergeblich von den Politikern, Sicherheitsexperten oder sonst wem gewartet, die uns mit ihren Wandeln durch Handeln den ewigen Frieden versprochen hatten und die auch nach zwei... Und die auch nach 2014 weiter mit dem Kriegsverbrecher verhandelten.
Mehrfach setzt der 77-jährige Preisträger während Katja Petrovkajas Rede die Brille ab, um sich still seine Tränen zu trocknen. Karl Schlögl hat Zeit, sich zu sammeln, während die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, die Jurybegründung verliest.
Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahre 2025 an Karl Schlögl. In seinem Werk verbindet er.
Was bleibt nun, nach 75 Jahren Friedenspreis des deutschen Buchhandels, noch über Krieg und Frieden zu sagen? In seiner Dankesrede »Von der Ukraine lernen, Verhaltenslehren des Widerstands« betont der Historiker Karl Schlögl, dass sich das Ende der Nachkriegszeit bereits im Frühjahr 2014 mit der russischen Besetzung der Krim angedeutet hat.
Es gab viele Russlandversteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden.
Es falle schwer, sich auf die neue Situation, die Umgruppierung der Kräfte und Allianzen in der Welt einzustellen, sagt Schlögl. Es heißt auch, Abschied zu nehmen von einer Welt, die sich aufzulösen begonnen hat. Die Bürger und Bürgerinnen der Ukraine lehren uns, dass das, was geschieht, nicht Ukraine-Konflikt heißt, sondern Krieg, betont der Historiker.
Sie helfen uns zu verstehen, mit wem wir es zu tun haben, mit einem Regime, das die Ukraine als unabhängigen Staat vernichten will und das Europa hasst. Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag, von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Ich danke
auch das Publikum in der Paulskirche ist sichtlich ergriffen von Karl Schlögels mahnenden Worten.
Ergreifend. Und es kann jetzt auch nach dieser Rede von Karl Schlögel niemand mehr sagen, ich habe nichts gewusst oder ich habe es nicht begriffen.
Sehr beeindruckend, wieder sehr feierlich und sehr nachdenklich machend.
Der Historiker Karl Schlögel hat heute den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Frankfurt verliehen bekommen. Der Beitrag dazu von Sephora Rubina. Fällt ein Stellwerk aus, dann geht bei der Deutschen Bahn nichts mehr. Was die Fahrgäste dabei vor allem immer wieder nervt, ist die Kommunikation des Unternehmens oder besser gesagt die Nicht-Kommunikation. Denn selbst die Mitarbeiter vor Ort wirken ja oft so, als hätten sie selbst nicht mehr Infos als die Kunden. Die neue Bahnchefin Evelyn Paller hatte schon bei Amtsantritt ihren Anspruch formuliert, die Bahn jetzt vom Kunden her zu denken. Und jetzt hat sie nochmal nachgelegt. Katja Strippe.
Wir drehen den Konzern auf links. Das hat Evelyn Paller in der Bild am Sonntag angekündigt. Sie setzt auf einen kompletten Neuanfang und plant harte Einschnitte in der Konzernzentrale in Berlin. Viele Entscheidungen sollen nicht mehr an den Schreibtischen am Potsdamer Platz getroffen werden, sondern in den Regionen. Paller steht auf dem Standpunkt, dass die Verwaltung dem Eisenbahner dienen muss und sie will jeden Job auf den Mehrwert für die Kunden überprüfen. Paller sagt, ihr Anspruch sei weniger Bürokratie bei der Bahn und mehr Raum für Macherinnen und Macher. Den Passagieren stellt die neue Bahnchefin sichtbare Verbesserungen in Aussicht. Sie will sich um mehr Sauberkeit und Komfort in den Zügen und auf den Bahnhöfen kümmern, denn die seien schließlich die Visitenkarte des Konzerns. Schmutzige Züge, schmuddelige Bahnhöfe und geschlossene, defekte Bordbistros soll es in Zukunft nicht mehr geben. Außerdem plant Paller die Einführung eines digitalen Baustellenmelders, damit Fahrgäste ihre Reise besser planen können. Vergangene Woche hatte die Bahn angekündigt, dass sie zum diesjährigen Fahrplanwechsel zum ersten Mal seit 6 Jahren auf Preiserhöhungen im Fernverkehr verzichtet und diese Entscheidung mit den zahlreichen Verspätungen und Störungen im Betrieb begründet.
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wählen nächstes Jahr einen neuen Landtag, was in der Union zu immer mehr Nervosität führt. Denn in beiden Bundesländern könnte die AfD mit großem Abstand stärkste Kraft werden. Einige CDU-Politiker haben sich in dieser Woche deshalb für einen anderen Umgang mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei ausgesprochen. Grob gesagt geht es darum, der AfD Posten zuzugestehen, etwa Vorsitzende in Ausschüssen. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz lehnt das nach wie vor streng ab. Es brodelt also in der Partei, deshalb dürfte es auf der 2-tägigen CDU-Klausur in Berlin, die am Nachmittag begonnen hat, kontrovers werden. Ein Überblick von Friedrich Karl Meurer.
Es sollen vertrauliche Beratungen werden. Darum trifft sich das CDU-Präsidium laut Medienberichten nicht in der Parteizentrale, sondern an einem abgeschiedenen Ort im Berliner Grunewald. Einen offiziellen Ablaufplan hat die Partei nicht veröffentlicht. Klar ist nur, im Mittelpunkt stehen die künftige Regierungsarbeit und die Vorbereitung auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Angesichts der zuletzt hohen Umfragewerte der AfD, besonders im Osten Deutschlands, dürfte ein Schwerpunkt der Gespräche der Umgang mit der Partei sein. In der CDU war zuletzt darüber diskutiert worden, ob die strikte Abgrenzung von der AfD noch zeitgemäß sei. Doch Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigte erst gestern die sogenannte Brandmauer und knüpfte erneut seine Zukunft an der Parteispitze daran. Auf der Klausur dürfte es nun darum gehen, die Gründe für den AfD-Erfolg zu analysieren und Strategien zu entwickeln, wie die CDU wieder mehr Wählerinnen und Wähler aus der Mitte erreichen kann. Ergebnisse will die Partei morgen auf einer Pressekonferenz vorstellen.
Dietrich Karlmeurer war das. Unter dem Motto No Kings, also keine Könige, sind gestern rund 7 Millionen Menschen in den USA auf die Straße gegangen. Die Organisatoren haben gesagt, sie wollten damit ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach autoritäre Politik von Präsident Trump setzen. Bei dem kam die Kritik gar nicht gut an. Als Reaktion hat er ein Video geteilt, in dem er deutlich macht, was er von den Demonstrationen hält. Giselle Ucker.
In dem KI-generierten Video sitzt US-Präsident Donald Trump mit einer Krone auf dem Kopf als Pilot in einem Kampfjet. Auf dem Flieger steht King Trump geschrieben. Der Jet überfliegt große Städte, in denen demonstriert wird, und wirft dann an Code erinnernden braunen Schlamm über den Protestteilnehmern ab. Ohne einen Kommentar hat Donald Trump diesen Clip auf seiner eigenen Online-Plattform Truth Social veröffentlicht. Es ist seine Antwort auf das Motto No Kings, keine Könige, unter dem Millionen Menschen am Samstag gegen den Politikstil des US-Präsidenten demonstriert hatten. Trump teilte noch ein weiteres mit künstlicher Intelligenz erzeugtes Video, das zuerst von Vizepräsident Vance veröffentlicht wurde. In dem krönt sich der US-Präsident selbst und zieht dann ein Schwert. Vor ihm knien Politiker wie die Demokratin Nancy Pelosi.
Wir schauen in den Norden. Rund 100 Menschen haben heute in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern Abschied von Fabian genommen, bei einem Familiengottesdienst. Die Leiche des 8-jährigen Jungen war am Dienstag entdeckt worden. NDR-Reporter Wolfgang Dietrich.
Draußen vor der St. Marienkirche in Güstrow stehen immer mehr Kerzen im Gedenken an den 8-Jährigen. Drinnen predigt Vikar Trabe. Es gebe so viele Fragen, sagte er, und so wenige Antworten. Und weiter, hier erinnern wir uns daran, dass wir nicht allein durch die Dunkelheit unserer Trauer gehen müssen. Die Ermittler haben derweil auch am Wochenende weitergearbeitet auf der Suche nach Antworten. Einen Tatverdächtigen haben sie offiziell noch nicht. Es steht bisher nur fest, dass der Junge durch Gewalteinwirkung starb. Bürgermeister Zimmermann sagte, die Stimmung in Güstrow sei angespannt. Alle hofften, dass die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft schnell zum Erfolg führen, damit klar werde, was passiert ist.
Und jetzt gibt's den Sport mit Mats Nicholson. Und das letzte Bundesligaspiel des Wochenendes, das läuft in Hamburg.
Und am Millerntor sieht es überhaupt nicht gut aus für den FC St. Pauli. Nach 65 Minuten steht es 2:0 für die Gäste aus Hoffenheim. Wir sind gleich live am Millerntor dabei. Eintracht Frankfurt hätte fast 2:1 in Freiburg gewonnen. Dann aber kam die 87. Minute. Freiburgs Kunstschütze Vincenzo Grifo zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld direkt ins Frankfurter Tor.
Ich habe einen Torwart noch mal einen Schritt nach rechts gehen sehen, habe dann gedacht, okay, jetzt musst du dich wagen, weil der rechnet bestimmt damit, dass ich vielleicht reinflank. Und dieser Schritt war es dann, wo dann es Klick macht und du denkst, hey, probier's.
Und der Versuch wurde belohnt mit dem Tor zum 2:2 Endstand. Der Frankfurter Torwart sah überhaupt nicht gut aus. Der späte Ausgleich also für Freiburg. In der zweiten Liga stand für Holstein Kiel eine lange Auswärtsreise an. Nach Nürnberg. Am Ende gab es immerhin einen Punkt. Die Kieler um Steven Skripski trafen spät zum 1:1 Ausgleich.
Wir haben, fand ich, zweite Halbzeit schon ein bisschen gedrückt. Ohne jetzt, ich glaube, ein oder zwei gute Chancen hatten wir. Aber ja, Nürnberg hat es gut gemacht und trotzdem, glaube ich, ist es am Ende ein Punkt, mit dem beide zufrieden sein können.
Holstein Kiel ist Tabellenneunter in der zweiten Bundesliga. Tabellenführer bleibt überraschend Elversberg, die sehr starke Mannschaft aus dem Saarland nach dem 6:0 gegen Greuther Fürth. Darmstadt und Magdeburg trennten sich 0:0. Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben 0:2 in Frankfurt verloren. Der VfL Wolfsburg führt in der 77. Minute auswärts in Leverkusen deutlich mit 4:1. Die Wolfsburgerinnen ja auf dem zweiten Platz der Frauenbundesliga. Und jetzt dann in die Männerbundesliga. Wie angesprochen, das letzte Spiel des Wochenendes läuft. Der FC St. Pauli hat 3-mal in Folge verloren, braucht also dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis. Danach sieht es im Moment aber überhaupt nicht aus am Millerntor, denn die Gäste aus Hoffenheim führen mit 2:0 beide Tore in der zweiten Hälfte. Unser Reporter am Millerntor ist Michael Augustin.
St. Paulis Trainer Alexander Blessin hat zwei neue Stürmer gebracht, Oladapo Afolayan und Andreas Otonji. Es hat aber noch nichts gebracht, noch keine Torchance für die Hamburger im zweiten Durchgang, die hier mit 0:2 gegen die TSG Hoffenheim zurückliegen. Es bricht gerade die 68. Minute am Hamburger Millerntor an. Touré und Kramaric haben getroffen. Touré nach einem tollen Pass in die Schnittstelle von Kramaric. Ja, war er abseits, war er nicht im Abseits? Der Schiedsrichterassistent hat gesagt, nö, das war okay so. Und dann war es Kramaric nach Vorarbeit von Zufall, der auf 2:0 erhöhte. Jetzt möglicherweise die nächste Chance verhoffen, aber Pirka, der Rechtsverteidiger des FC St. Pauli, klärt da im eigenen Strafraum, schießt den Ball sofort nach vorne. Und da geht es logischerweise nach vorne beim FC St. Pauli über Fujita. Aber der ist jetzt gerade eben mal in der gegnerischen Hälfte auf Oppi gespielt. Oppi auf links außen zu Afolayan, der ist im Strafraum der TSG Hoffenheim. Oladapo Afolayan. Und das ist halb Flanke, halb Schuss. Sehr scharf den Ball von links außen in den Strafraum der Hoffenheimer gespielt. Otonji versucht den Ball noch mit dem Kopf zu erwischen. Wenn er rangekommen wäre, dann wäre der Ball drin gewesen. Dann wäre Oliver Baumann im Hoffenheimer Tor geschlagen gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Problem, Otonji hat den Ball nicht mehr berührt. So bleibt es aus Sicht der St. Paulianer beim 0:2. Die Fans am Müller-Tor pfeifen, weil Oliver Baumann den Ball erst jetzt an die Markierung seines 5-Meter-Raumes legt, sich viel Zeit lässt. St. Pauli steht vor der 4. Niederlage in Folge und Hoffenheim vor dem 10. Auswärtspunkt vor einem weiteren Auswärtssieg. Es steht 0:2.
Knapp 25 Minuten bleiben dem FC St. Pauli also noch. Das wird eine schwere Aufgabe. Zum ersten Mal ist eine deutsche Triathletin Weltmeisterin geworden. Lisa Tertsch aus Darmstadt holte sich in Australien völlig überraschend den WM-Titel auf der Kurzdistanz, die auch Teil der Olympischen Sommerspiele ist. Dort in Paris hatte Tertsch Gold gewonnen im vergangenen Jahr in der Mixed-Staffel, also im Team. Jetzt der sensationelle Erfolg im Einzelwettbewerb. Nicht ganz so überraschend ist der Erfolg der deutschen Tischtennisfrauen bei der Europameisterschaft der Mannschaften in Kroatien. Matthias Merget berichtet.
Der Titelgewinn ist hochverdient und der Sieg war eine klare Angelegenheit. Annette Kaufmann brachte die deutsche Auswahl mit 1:0 in Führung. Das zweite Match war ebenfalls eine deutliche Angelegenheit für Sabine Winter, die ihr Spiel mit 3:1 gewinnen konnte. Genauso souverän holte dann Nina Mittelham den dritten und entscheidenden Sieg für die deutsche Auswahl, die damit ihren Titel verteidigen konnte. Für den Deutschen Tischtennisverband war es der 10. Titel bei den Frauen mit einem